Radio Island.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Island. In unserer nun 70. Sendung haben wir heute ein Interview vorbereitet, in welchem wir für euch mit den Macherinnen der Zeitschrift Outside the Box gesprochen haben. Ein knappes Dutzend Frauen hat vor über einem Jahr den Entschluss gefasst, eine Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik zu entwerfen. Sie nannten sie Outside the Box und wollten mit ihr etwas schaffen, was es in der Form noch nicht gibt. Im Dezember ist nun ihre erste Ausgabe erschienen und wir haben mit drei der Herausgeberinnen geredet. Aber nicht im üblichen Frage-Antwort-Wechsel, sondern eher im gegenseitigen Austausch. Also nicht wundern, wenn Radio Island mal mehr zu Wort kommt als sonst.
Jetzt ist also eine Zeitschrift entstanden unter dem großen Thema Emanzipation. Nach welchen Kriterien habt ihr denn die Autorinnen ausgesucht, die bei euch geschrieben haben? Gab es sowas oder war das einfach nur auch so ein assoziatives Ansprechen?
Es war so ein bisschen beides, oder? Also es gab ein paar Leute, von denen wir wussten, dass wir sie gerne fragen würden, weil sie schon Veröffentlichungen haben, so im weitesten Sinne zu dem Thema. Und dann haben wir aber auch so ein Call for Papers geschrieben und denen so rumgeschickt. Und da kamen dann auch noch Leute dazu oder Artikel dazu, die wir davor eben nicht direkt angesprochen hatten oder nicht so im Kopf hatten. Und letztlich ist es auch so, weil du, glaube ich, gefragt hattest nach so dem Thema und dem Zusammenhang zwischen den Artikeln und dem Thema. Wenn man sich das Heft so anschaut, würde ich sagen, auch nicht aus jedem Artikel so total ersichtlich ist, wie der Zusammenhang zu Emanzipation ist. So. Was einerseits, glaube ich, auch ein bisschen so einem pragmatischen Grund geschuldet ist, dass wir am Anfang so eine Idee hatten, Rubriken einzuführen und die dann sozusagen vom Schwerpunktthema so ein bisschen abweichen und haben dann teilweise Artikel so auch so drin gelassen, ohne dass die Rubriken noch bestehen.
Und war es dann am Ende so, dass ihr zu viele Artikel hattet oder zu wenig?
Wir hatten kurz mal auch schon auch ein paar, die wir dann gar nicht abgedruckt haben.
Ja, also irgendwie ist der Call for Papers auf die Standard in Wien gelangt. Und daraufhin haben wir unglaublich viele Zuschriften aus Wien bekommen. Und schon auch fertige Artikel. Also es kamen auch schon direkt Artikel rein, ohne dass da irgendwas abgesprochen wurde. Und das war auf jeden Fall eine ziemlich krasse Flut irgendwie an Artikeln, die da war, die man irgendwie erstmal sortieren musste.
Man steht im Wespennest oder es kommt eine Reaktion von außen. Wie war jetzt die Resonanz, die ersten Resonanzen jetzt auf die Zeitschrift, seitdem sie draußen ist?
Total krass eigentlich, hatte ich so den Eindruck. Also es war wirklich so, das hätte ich auch gar nicht erwartet, dass es auch über die Stadt hier raus irgendwie total viel Interesse gibt. Wir jetzt schon für ein paar Interviews irgendwie angefragt wurden und so. Und
ja, parallel hierzu läuft gerade ein Interview mit irgendjemandem von der Taz in Berlin.
Ja, so Zeug. Also das hätten wir irgendwie alles überhaupt nicht erwartet.
Die Emma hat ein Probeexemplar bestellt. Irgendwie so, was?
Ja, eigentlich ganz schön krass, weil ich irgendwie gedacht hätte so, oder wir uns auch im Vorlauf ja auch überlegt hatten, so, okay, wir wollen so ein Heft machen, warum, was gibt es eigentlich überhaupt schon, reicht das aus? Und dann dachten wir so, nee, das reicht nicht aus, wir brauchen so ein Heft irgendwie. Und dann aber, dass es wirklich so ist, dass dann irgendwie plötzlich auch ganz viele Leute einem so widerspiegeln, ja, hey, man braucht das total. Eigentlich ist es ganz schön erschreckend, so. Wenn es für uns natürlich ganz, ja, aufbauend ist.
Inwiefern erschreckend?
Na, oder man könnte es erschreckend finden, deshalb, weil das irgendwie so ein bisschen beweist, dass da so ein total großes Bedürfnis da ist, sich auszutauschen oder so ein Medium zu haben, um das zu lesen oder so. Und es sowas einfach tatsächlich nicht gibt. So. Und, aber viele Leute, die eigentlich das Bedürfnis haben, dass es sowas gibt und dass das eben bis jetzt nicht befriedigt werden konnte, dieses Bedürfnis. Ja, letztlich, also dass halt der Feminismus, um jetzt mal ein paar irgendwie anzusprechen, oder die Probleme, die der Feminismus anspricht, überhaupt nicht gelöst sind. So.
Und deshalb habt ihr euch den Schwerpunkt Emanzipation rausgesucht für die erste Ausgabe. Warum habt ihr das gemacht?
Also wir hatten ganz am Anfang erstmal noch ein anderes Schwerpunktthema. Also es ist halt alles so aus der Diskussion raus entstanden. Zuerst wollten wir Sprache und Feminismus nehmen, was so ein bisschen aus der Diskussion herauskam. Okay, wir wollen eine Zeitung machen und wollen wir da drin dann ein Binnen-I haben oder doch Bodenstrich oder großes I oder also ja, wie auch immer wir das haben wollen. Und dann sind ganz, ganz viele verschiedene Themen aufgekommen und dann kamen wir irgendwie auf Sprache und Feminismus. Haben das aber dann doch wieder gecancelt, weil wir dachten, es muss doch irgendwie mehr basal anfangen.
Ich glaube, mit basal dachten wir auch. Also, dass einerseits Emanzipation ziemlich schnell ja doch die Assoziation zu so Feminismus eben hergibt und Frauenemanzipation so, und aber andererseits das ja genau auch, dass man überhaupt gesellschaftliche Zusammenhänge zu hinterfragen oder eben zu schauen, in welche Gesellschaft leben wir und ist es eine Gesellschaft, die wir als befreit beschreiben würden oder ist für uns alle klar, dass wir das eben nicht tun würden und deshalb halt auch generell einfach Emanzipation des Individuums und genau deshalb so dieser Begriff als so ein Basisbegriff, von dem wir auch dachten, dass wir, wenn wir versuchen würden, den zu klären, darauf dann andere Ausgaben oder weitere Arbeit irgendwie aufbauen könnten.
Und habt ihr den für euch klären können?
Sicherlich nicht endgültig.
Vielleicht können wir damit anfangen, was die Autorin, also wenn ihr so jetzt so einen Spiegel abgeben solltet, so, was haben die Autorinnen für Antworten gegeben auf die Frage Emanzipation?
Es gibt auf jeden Fall so Artikel, die eher theorielastig sind, in denen es dann wieder letztlich um das Individuum als Subjekt geht, glaube ich. Ich glaube, das könnte man jetzt über drei Artikel sagen, die mir jetzt so spontan einfallen. Und also die genau versuchen, das zu klären, was es bedeutet, Subjekt zu sein, was es das wiederum bedeutet für Frauen und was das dann eben letztlich für eine Emanzipation oder die Möglichkeit von Emanzipation bedeutet. So.
Ja, und dann gibt es Artikel, die sich eher mit irgendwie konkreten gesellschaftlichen Teilbereichen oder historischen Abschnitten beschäftigen und also beispielsweise der Artikel vom AFBL dann eben konkret zu gucken, okay, die DDR ist angetreten, zumindest mit einer Frauengleichberechtigung das aufzustellen und sozusagen das umzusetzen und was ist de facto da daraus geworden und wo liegen die Grenzen und ja, ich glaube, bei diesen Artikeln, die halt sich eben eher so konkrete gesellschaftliche Phänomene, entweder jetzt Teilbereiche oder eben historische Situationen anschauen, kommt eben genau das raus, dass häufig eben Emanzipation lediglich unter so einem Gleichberechtigungsding gefasst wurde, wo es dann auch immer wieder Mängel gibt, wo das halt immer wieder zu eng gefasst wird, was jetzt eigentlich Gleichberechtigung von Mann und Frau bedeutet und dann überhaupt nicht darüber hinausgeht, dass letztendlich eben diese Gleichberechtigung, die man einfordert, letztendlich auch nur eine ist, sich dann in der vorhandenen Gesellschaft gleichberechtigt mit ausbeuten zu lassen und keine endgültige Befreiung des Individuums bedeutet und dann auch immer wieder auf diese Grenze hinzuweisen, die für uns halt wichtig ist, dann zu sehen, so ohne sagen zu wollen, dass es halt dadurch kein erstrebenswertes Ziel ist oder so, das nicht, aber da zumindest diesen Widerspruch aufzumachen. Dann gibt es halt ja, drei literarische Rezensionen in dem Heft, die ihr dann gucken, okay, wie wird so ein Thema versucht, auf der literarischen Ebene anzugehen, wo man vielleicht eher nochmal so ansprechen kann auf das Ziel, dass es nicht darum geht, in dem Heft lediglich sich auf einer theoretischen Ebene um, sei es jetzt philosophisch, theoretisch oder um eben konkrete Verhältnisse, die halt abzuhandeln, sondern schon auch eben sich so einer kulturellen Seite von irgendwie Gesellschaft zu widmen und zu gucken, was da passiert. Und auch ja, in verschiedene Formen, in denen man Sachen besprechen kann, in das Heft einfließen zu lassen. Also mit dem, wie uns das beim ersten Heft gelungen ist, sind wir, glaube ich, so mittelmäßig zufrieden. Fürs erste Heft schon ganz gut, aber fürs zweite Heft gab es jetzt auch Debatten, das nochmal viel mehr auszuweiten, zu gucken, welchen Spielraum gibt es, was man in einer Zeitschrift an Beiträgen bringen kann. Also diesmal gibt es halt auch einen Comic, es gibt eine kleine Fotostrecke mit einem literarischen Text dazu, es gibt ein Interview oder eben Rezensionen, die anders funktionieren als ein Text, eine theoretische Abhandlung mit Fußnoten. Aber es gibt sicherlich noch viel darüber hinaus und das so ein bisschen auch auszuschöpfen. Und so. Das ist auch so also ein Ziel, was von Anfang an da war und wo jetzt auch bestimmt nochmal ein Fokus drauf gelegt werden soll für die zweite Ausgabe.
Ist ja auch schon irgendwie eine Frage, also eben wie dieser Begriff von Emanzipation auch genutzt wird oder ob er so, inwiefern man ihn benutzen kann, also gerade im Sinne von Befreiung. Das setzt ja auch immer sowas voraus wie einen Zustand von Freiheit als solchen. Und ich finde gerade unter so einem Moment von poststrukturalistischer Sichtweise, wo Subjektsein eben auch unmittelbar mit Ausschlüssen zu tun hat, nahezu zwangsläufig, eben sich ein Subjekt nur mittels Zwänge auch irgendwie konstituiert. Also die Frage, wie geht man mit diesem Begriff der Befreiung dann um oder was kann das bedeuten? Ich fand das total spannend und schön zu sehen, wie das auf verschiedenen Ebenen in eurer Zeitung von den Autorinnen abgehandelt wird. So, also ich finde, es wurde halt nirgendwo explizit thematisiert, diese Frage nach Emanzipation. Binär Damczak macht das in einem Artikel. Und trotzdem steckt es in allen Artikeln irgendwie auch ein Stück weit drin. Also wenn es darum geht, gerade in dem Artikel über queere Sexpraktiken, diese Frage, wenn es diese befreite Sexualität nicht geben kann, wie können wir mit Zwängen spielen, mit Macht spielen und wie lassen sich genau in diesem Bereich, in dem Geschlecht so konstitutiv ist, Erweiterungen vornehmen, die also nicht in einem Vakuum von einem idyllischen einer idyllischen Freiheit irgendwie stattfinden, sondern genau in diesem Spiel mit Macht und ja, aber eben halt auch mit Freiheit, also auf so einer körperlichen Ebene. Ja, genau, also das fand ich sehr spannend, fand aber auch, dass es selten explizit dann auch vorkam, so diese Frage, also wie gehen wir damit um und es gäbe vielleicht auch noch einen anderen Umgang mit dem Begriff Emanzipation oder Freiheit in dem Wissen darum, dass also es als so einen utopischen Begriff auch zu nutzen, zu sagen, wir wissen, dass wir diesen Zustand nicht erreichen können, es kann auch nicht unser Ziel sein, so, weil wir eben genau dann, wenn wir also vorschnell eine Form der Befreiung, der Form der Gleichheit herstellen wollen, unmittelbar wieder, wie in dem Text von Andrea Truman, in eine Ungleichheit verfallen, so, weil diese Ungleichheit konstitutiv ist für diese Gesellschaft, vor allem in Bezug auf Geschlechterkonstruktion, aber eben auch auf andere Bereiche. Ja, dass es also Ziel sein muss, irgendwie diesen Begriff für sich zu erhalten und für sich zu verwenden, in dem Wissen darum, dass es nur immer ein Stück des Weges sein kann, das auch kein Ziel hat, also auch nicht das Ziel hat von einem Endzustand der Gleichheit, sondern es nur diese Bewegung hingibt und dieser Endzustand in Anführungsstrichen auch überhaupt keiner ist, der es wert wäre zu erreichen. So.
Ja, ich glaube, irgendwie ist das ja so, dass vielleicht auch fast schon ein klassisches Dilemma, in dem man irgendwie steckt, wenn man versucht, politisch-theoretisch zu arbeiten. Und gerade auch für den Feminismus, was du jetzt auch schon irgendwie so beschrieben hast. Genau dieses eigentlich immer das Mehrwollen und dieses utopische Moment, das ich auch finde, dass in dem einen Artikel ganz gut rauskommt, wo es um die negative Dialektik des Subjekts geht, dass eben dieses Subjekt ja eben so ein Versprechen enthält, also so ein utopisches Potenzial. Und gleichzeitig aber auch so die tatsächliche von Herrschaft durchdrungene Realität, die man selber ja auch mit konstituiert. So. Und dass man, ja, also was du ja auch gerade schon beschrieben hast, genau halt schauen muss, wie geht man damit um. Ich glaube, ich würde schon sagen, dass es mehr ist als vielleicht nur so ein Weg oder so. Also ohne, dass ich jetzt positiv beschreiben könnte, was dann sozusagen dieser Zustand von Freiheit oder von Befreitheit oder von ja, das Erreichen des befreiten Zustands irgendwie, dass es dieses Versprechen eben schon vielleicht irgendwie noch mehr ist als nur das Wissen, dass der eigentlich nie erreichbar ist. Sondern tatsächlich schon in seinem Handeln oder in seinem politischen Arbeiten oder so auch eigentlich so diesen Glauben hat, dass dieser Zustand irgendwann mal erreichbar ist. So.
Dass es den geben kann.
Genau, dass es den geben kann, auch wenn noch offen ist, ob man den erreicht, so, aber dass es den geben kann. Und dass es aber dennoch gleichzeitig immer notwendig ist, zu schauen, dass es eben nicht in so weitere Verlagerung von repressiver Herrschaft oder so umschlägt. So. Also das, was du, glaube ich, auch meintest mit dem Artikel von Andrea Thumann, dass es dann halt einfach so eine, diese Trennung von privat und öffentlich sich dann halt irgendwann mal in das Individuum selber, also in die Frau sozusagen, nach innen verlagert. So. Ich kenne mich vielleicht auch zu schlecht aus in so postmodernen, poststrukturalistischen Theorien oder so. Oder warum würdest du vermuten, dass oder sagen einfach, dass es immer schon gefährlich ist oder repressiv irgendwie anzunehmen, dass es so einen Moment geben kann?
Nee, also das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass es durchaus Momente von Freiheit geben kann. Die Frage stellt sich beim Kommunismus genauso wie bei einer feministischen Gesellschaft, die wir uns vorstellen oder wünschen. Dass ich glaube, dass es für mich dieses, das weniger was ist, was was tatsächlich zu erreichen ist. Zum einen eben, weil ich davon ausgehe, dass der Subjektbegriff ja auch in der Aufklärung ganz stark an Freiheit gekoppelt ist und Autonomie, dass das einer ist, den ich zum einen nicht möchte und zum anderen auch glaube, dass diesen Zustand von Freiheit eben einfach deshalb schon allein, weil wir Subjekte sind, nicht einzulösen ist. Also weil es bedeutet, wenn wir Subjekte werden, dann werden wir das unmittelbar in einer Gesellschaft, die auf sozialen Zwängen beruht. Und ich denke nicht, dass wir die auslöschen können. Also da geht für mich das quasi nur in so einem messianischen, in so einer messianischen Idee. Also wir haben so diese Vorstellung, das wäre eigentlich unser Wunsch, aber ich glaube nicht, dass es umsetzbar ist, eben weil es immer ein Ausschluss von Möglichkeiten ist. Also immer wenn ich sage, ich bin das und das, dann schließe ich immer dadurch anderes aus. Und diese Möglichkeit der Freiheit würde für mich auch bedeuten, dass ich die Möglichkeit habe, mich also frei auch irgendwo zu erfinden. Und genau das ist nicht möglich. Also das wird auch nie möglich sein. Also zumindest ist das meine Vorstellung von Subjekt, dass Subjekt unmittelbar Freiheit und Unterwerfung zugleich ist. Also da beziehe ich mich jetzt auf Butler und Foucault. Dass es diese Möglichkeit nicht gibt, dass wir einfach ja frei sind, frei wählbar sind, sondern dass, wenn ich sage, ich, damit schon immer was gemeint ist, womit ich festgeschrieben werde, und zwar nicht nur von außen und von dieser Gesellschaft, sondern auch durch mich selbst. Und also Unterwerfung und Freiheit da immer oszillieren, immer zusammengehören. Deswegen würde ich sagen, es gibt durchaus Momente der Freiheit, und es muss für uns auch diesen Wunsch geben, diese Freiheit weiter auszudehnen. Aber genau das geht auch nur, indem wir Macht explizit machen und Macht auch lustvoll erleben können, wie zum Beispiel in diesem Sexartikel, in Anführungsstrichen, den ich sehr schön fand.
Aber wenn man Subjekt als eine bestimmte Form von des Individuums begreifen würde und also dann sozusagen unter den Subjektbegriff noch einen Begriff von Individuum legt oder so, dann wäre das Subjekt ja nur eine historisch gewachsene Form des Individuums. Und wäre nicht dadurch vielleicht irgendwie das sozusagen das Individuum noch rettbar in einer neuen historischen Form durch eben Abschaffung der sehr subtilen Herrschaft, die man auch selber mitkonstituiert so in der kapitalistischen Gesellschaft? Also weil, also das würde jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen, dass das Subjekt ja auch immer vielleicht so eine verrechtlichte Form der ökonomischen Tauschverhältnisse im Kapitalismus ist. Was aber in der Figur ja immer nur denkbar ist unter der Bedingung, dass das Individuum ist. Das wäre vielleicht jetzt so eine Überlegung.
Was ich eine wertvolle Kritik finde, ist eben die Frage, also Subjekt, Individuum, ist die Frage, was das bedeutet. Und wenn wir sagen, Subjekt ist vielleicht auch im Sinne von so einem abendländischen Subjekt oder innerhalb so einer materialistischen Denke vielleicht ein Rechtssubjekt, I don't know. Und auf der anderen Seite haben wir also das Individuum, und bei Butler ist es so, das Individuum wird erst zum Subjekt, indem es sich diesen Mechanismen fügt, die dem Subjekt inne sind. Und ich glaube, was eine wichtige Kritik ist, die auch angelegt ist in dem, was du gesagt hast, ist die Frage, okay, aber kann nicht eben dieses Subjekt, was wir haben, auch ein historisch gewordenes sein, und könnte es nicht auch eines geben, also dass es kein ahistorischer Mechanismus ist?
Ja, also ich hätte halt auch die Frage gehabt auf deinem Beitrag halt zuvor, wie weit halt das, was du allgemein beschrieben hast, also dass du halt glaubst, dass es irgendwie das Subjekt und das Ich sich immer konstituiert, auch mit einer Abgrenzung, und dadurch halt immer für dich diese beiden Komponenten Freiheit, Unterwerfung drin sind, inwieweit man halt eben das so auf so einer historischen Ebene, auf so einer philosophischen Ebene von, man kann sich keine Gesellschaft denken, in der sozusagen das anders funktioniert, inwieweit man das sagen kann, halt heraus aus einem letztendlich halt doch einem durchsetzten Wissen von, wie diese Gesellschaft ist, die halt auch für uns, so sehr man versucht es zu reflektieren, immer wieder diesen Fetischismus, dieses Natürlichkeitsein, das halt, also diese zu behaupten, so ist es und so war es schon immer und immer so erscheint, als wäre es halt ahistorischer, als es letztendlich ist derzeit, inwieweit man das dann überhaupt halt denken kann, wie es anders sein könnte, und möglicherweise kann es das so, also möglicherweise sind halt doch eine Vielzahl eben von den Zwängen und Abgrenzungen, die halt nötig sind, eben gebunden an diese historische Situation. So.
Ich denke, dass es denkbar ist und dass es auch notwendig ist, dass wir das denken. Aber ich halte es für gefährlicher, diesen Zustand anzunehmen als einen, den wir erreichen, als vielmehr zu gucken, wie wir die Verhältnisse kritisieren können, anstatt diesen Zustand zu imaginieren und ihn zu früh erhoffen, erreichen zu können. Ich glaube, darum geht es mir.
Also die Sorge sozusagen anzunehmen, man an einem bestimmten Zustand der Geschichte hätte man den erreicht. Also
Ja, oder dieses Bedürfnis, also zu vorschnell sich diese Freiheit zu imaginieren, genau. Mhm. Naja, also auf jeden Fall verbirgt sich viel hinter diesem Begriff Emanzipation.
Und das ist auf jeden Fall klar, dass wir sozusagen nur einige Momente auch von den Sachen, die auch uns als Redaktionsmitgliederinnen irgendwie umtreiben, in dem Heft auch kommen, sind klar. Das ist auch, also ich finde immer noch gut, dass es sozusagen Thema der ersten Ausgabe war, aber es ist auf jeden Fall auch kein Thema, wo man eine Ausgabe macht und irgendwie seine Position endgültig geklärt hat, sondern es kommen halt irgendwie Aspekte auf und ganz viel auch nicht.
Ich würde doch noch ganz kurz ich habe verstanden, was du meintest mit der Gefahr, den Zustand dann zu schnell anzunehmen oder so. Vielleicht könnte man als versuchten, das Gegenargument gegen das, was du meintest, dass es für dich reicht, das als Forderung zu formulieren, vielleicht die Angst anführen, dass es halt passieren könnte, dass es dann letztlich zurückrutscht auf so ein Verwalten der jetzigen schlechten Situation oder so. Also dass dann dieses utopische Potenzial oder diese Hoffnung auf das andere dann vergessen wird und eben, ja, man sich in Gender Mainstream-Programm oder so ergießt. Wahrscheinlich sind beide Ansätze enthalten in gewisser Weise irgendwo eine Gefahr, so eben wegzugehen von diesem immer wieder kritisch sich hinterfragen, immer wieder zu wissen, dass es noch nicht erreicht ist.
Der Name Outside the Box, den müsst ihr nochmal erklären für alle, die das Editorial noch nicht gelesen haben.
Ja, also das basiert auf einem Logikspiel, wo 9 Punkte im Quadrat angeordnet sind, also 3 pro Reihe und sind 3 Reihen. Und die sollen mit 4 zusammenhängenden Strichen verbunden werden. Und das funktioniert halt nur, wenn man irgendwie außerhalb dieser Grenzen des Quadrats denkt. Und es ist auch ein englisches Sprichwort, das heißt dann Thinking Outside the Box und heißt über die Grenzen hinausdenken, weiterdenken. Ja, daher kommt der Name.
Das ist natürlich ein krasser Anspruch, so, aber wir sind noch dran und irgendwie ist jetzt auch nochmal klar geworden in der Reflexion der ersten Ausgabe und so in der Vorbereitung der zweiten, dass es irgendwie echt einfach so ein krasser, also einfach um einen Prozess auch geht, dass es überhaupt jetzt nicht dieses Heft jetzt letztendlich diese Meinungen enthält, die wir irgendwie haben oder letztlich unsere total feste Position oder so. Mhm. Genau das wird irgendwie weiterentwickelt und also auch der Versuch, diesem Anspruch zu gerecht zu werden, den wir jetzt, muss irgendwie noch weiter erarbeitet werden, oder?
Ja. Vielleicht sehe ich auch gut nochmal, was vielleicht interessant ist, so ein anderer Diskussionspunkt, den wir halt so in der Redaktion hatten, anschließend, inwieweit uns das halt wichtig ist, so eher eine bestimmte politisch-theoretische Richtung zu verfolgen, die uns doch allen wichtig ist, und da also Positionen, Artikel, Beiträge rauszubringen, die irgendwie so in so einer Linie stehen, oder es ist halt mehr so ein Diskussionsforum und sicherlich ist es was dazwischen, also das, was diskutiert werden kann, heißt nicht, dass alles irgendwie rein kann und zulässig ist. Klar sind für uns irgendwie auch bei der ersten Ausgabe eben bestimmte Artikel nicht reingekommen, wo wir gesagt haben, das passt an bestimmten Punkten nicht, aber irgendwie jetzt in der Reflexion und auch das nächste war schon auch nochmal klar, dass da Sachen diskutiert werden und zumindest verschiedene Positionen reinkommen sollen, auch was ganz Wichtiges ist, also was zumindest auch anschließt an diese Frage, so Prozess, oder sind wir alle ganz klar auf einer Schiene und glauben, okay, das ist hier unsere Position und die müssen wir jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit einen stärkeren Fokus geben, und so ist es, glaube ich, nicht. Also es geht schon auch viel um irgendwie Kritik der Wahrnehmung, sei es der Linken in Leipzig oder woanders, und dass wir schon auch das Gefühl haben, da fehlt es an konkreter inhaltlicher Auseinandersetzung und da kann man mehr Sachen zusammenbringen oder gibt es von verschiedenen Theorierichtungen oder so Aspekte, die wichtig sind.
Diese Frage, was hat Linkssein mit Feminismus zu tun und was hat feministische Kritik mit Linkssein zu tun, stellt einen natürlich auch erstmal oder einer auch erstmal vor die Frage, was es bedeutet, links zu sein oder was es bedeutet, auch Feministin zu sein. Und da wäre eben meine Frage, ob nicht eigentlich jede feministische Kritik ohnehin schon links ist und ob nicht jede linke Kritik eigentlich auch den Anspruch erfüllen müsste, feministisch zu sein.
Ja, würde ich jetzt sagen, also für uns gehört das zusammen, aber wenn ich jetzt einfach in den Rest der Gesellschaft gucke, dann gehört das an ganz vielen Orten nicht zusammen. Also ein ersteres Beispiel finde ich, ist halt noch plastischer, also wer alles irgendwo das Wort Feminismus gebraucht. Also ich glaube, es ist selbst in der rechten Szene nicht tabu und wir haben halt ein ganz anderes Verständnis. Oder wenn man sich eben dann in die historischen Positionen, die sich als feministisch begreifen, ansieht, dann hat man halt so unterschiedliche Sachen wie eben Differenz- und Gleichheitsfeminismus, wo ganz viel halt auseinanderfällt. Oder wenn man queer als eine spezielle Richtung vom Feminismus sieht, die dann mit ganz vielen anderen Sachen wieder im Widerspruch sieht, dass es schon halt was ganz Unterschiedliches gibt und eben, keine Ahnung, wenn man eben dann Positionen in Deutschland zum Beispiel halt in der, mit der Emma oder alles Schwarzer sieht, dann würde ich sagen, da hat ganz viel auch nicht mit links zu tun, sondern da gibt es halt auch ganz viel wertkonservative Positionen, die mit einem Feminismus scheinbar zusammengehen und wo es halt wichtig ist zu gucken, okay, welchen Feminismus vertritt man selber, damit er auch sozusagen für einen auch irgendwie links ist.
Ja, genau. Also da wären wir dann nochmal bei der Diskussion, die wir so ein bisschen schon hatten, wenn Linkssein irgendwie sowas bedeuten würde wie Befreiung des Individuums, dann müsste natürlich sowas wie Feminismus da drin immer enthalten sein.
Ich glaube, was man so trennen muss, ist das, was tatsächlich mit diesen Begriffen gemacht wird und das, was wir daraus machen und machen wollen. Und so Begriffe kommen natürlich auch erst zustande durch ihren Gebrauch. Und ich finde, eine Form von der progressiven Gesellschaftskritik oder wie auch immer man das nennen wollte, ist, sich diese Begriffe also anzueignen. Und da, finde ich, haben wir so einen ganz krassen, also einen eklatanten Widerspruch oder nicht Widerspruch, vielleicht auch einfach nur eine sehr große Lücke, die ich in eurem Anspruch, links sein mit Feminismus zu verbinden, sehe, dieses Bedürfnis, das zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite ist eben dann auch, wie man dann diese Frage beantwortet, ob ihr das in euren, ob das in euren Artikeln und in der Auswahl eurer Artikel oder schlichtweg in der Zeitschrift gelingt oder nicht, eben ganz stark damit zusammenhängt, was hat man für einen Begriff von Feminismus und was ein von links sein und wie geht man mit diesen Begriffen um. Ich glaube, dass, also wenn wir uns die Praxis angucken und linke Praxen angucken, dann sehen wir, dass da Feminismus absolut marginalisiert ist, ganz bewusst auch niedergedrückt wird, Sexismus in der Szene total üblich ist, sei das auf theoretischem Niveau, auf Veranstaltungen, sei das auf verschiedenen sogenannten praktischen Formen. Dass die Frage also ist, wie man das zusammendenken kann, auch auf einer konkreten Ebene. Und eben mein Eindruck war bei euren Artikeln, dass sie ganz stark eben klassisch feministische Themen, auf die sie sich auf die beziehen und auch ganz stark auf den Körper. Also wir haben diesen Artikel über Sex, über progressive queere Sexformen, wir haben den eben dann über die Abtreibung und ich glaube, dass es diese Frage, werdet ihr diesem Anspruch gerecht, damit zu tun hängt, wie man diese Begriffe nutzt. Und ich würde sagen, dass auf der einen Seite, wenn wir sagen, okay, links sein heißt für uns diese linke Szene, in der wir leben, und Feminismus heißt für uns die Befreiung der Frau, dass man dann sagen muss, dass ihr dem Anspruch nicht standhaltet, und zwar notwendig nicht standhaltet, weil dann links sein, was die Szene betrifft, im Grunde nicht mit Feminismus zusammenzudenken ist. Und dass deswegen die Themen, die ihr dann besprecht, klassisch feministische Sinn und sein müssen, und dass sich darin auch, weil ihr eine relativ große Offenheit auch den Autorinnen gelassen habt, doch zu sehen ist, also es gab ja anscheinend 3 Artikel zur Abtreibung, es sind jetzt nur 2 drin oder so, dass also dieses Bedürfnis, sich über diese Themen, über dieses, wie werde ich als Frau gesetzt und wie kann ich darüber schreiben, so ein unglaublich notwendiges ist, dass dem erst auch erstmal Raum gegeben werden muss. Und dass eben deswegen auch, wenn wir sagen, links sein heißt, wie die Szene links sein umsetzt, dass es dann euch nicht gelungen ist, und zwar notwendig nicht, und es Sinn hat, dass das nicht passiert ist. Und das ist was, was auch so dieser Notwendigkeit, feministische Politik zu betreiben, und dass es immer noch so ein unfassbar großer Schritt ist für Frauen, sprechend in die Öffentlichkeit zu gehen oder schreibend in die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn wir diese Begriffe links und feministisch eben für uns wenden und sagen, was bedeutet das für uns, denke ich schon, dass das was ist, was in euren Artikeln durchaus zusammenhängt. Also die Frage, wie gehen wir mit der wirtschaftlichen Seite um, die uns als Frauen betrifft? Wie gehen wir eben mit Sexualität um? Wie gehen wir mit Literatur um, die Frauen als solche betrifft? Und wie können wir aber auch diesen Charakter und diese Determinierung als Frau auch irgendwo aufgeben? Also ich finde, dann spiegelt sich das eben alles doch wieder. Genau, also so war jetzt so mein Eindruck, wenn ich die Zeitung gelesen habe. Auf der anderen Seite finde ich, dass es auch, wenn wir bei diesen klassischen Begriffen bleiben, wie Linkssein definiert wird und wie Feminismus definiert wird, da hat mir ein Artikel gefehlt, der dezidiert diese linke Szene, unter der wir leiden, zu kritisieren. Weil es in der Praxis diese massive Trennung gibt zwischen feministischer Praxis und linker Praxis. Der AfDL ist eine der wenigen Gruppen, die sich bemühen, übliche linke Themen mit feministischer Arbeit zu verbinden. Das bedeutet, dass auf sie zurückgegriffen wird, wenn das Thema Frau behandelt werden soll. Dann soll der AfDL mal ran. Also nur diese zwei Begriffe, nur additiv gedacht werden und nur nebenwiderspruchmäßig. Mir hat dieser Artikel wahnsinnig gefehlt in der Zeitschrift. Gerade auch, weil ich finde, dass es auch eine Aussage ist, dass die Redakteurin selbst jetzt nicht in diesen klassischen Strukturen so weit verhaftet sind, denke ich, sondern schon auch im äußeren, also zwar im linken Umfeld, aber eben im linken Umfeld und nicht in dem, was wir vielleicht klassisch unter linker Szene begreifen würden. Und auch das, glaube ich, ist halt kein Zufall. Und weil sich so eine feministische Kritik einfach innerhalb dem Kern der Szene nicht wiederfinden kann auch, so wie sie momentan strukturiert ist.
Ja, ich glaube, vielleicht würde ich dir vielleicht tatsächlich zustimmen. So. Also, oder wenn man ja, die linke Szene an ihrem auch vorgetragenen Anspruch messen würde, so, damit das diese Kritik ja genau zutreffen. So. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich kann da jetzt nicht für die Mehrheit der Redaktion sprechen, so, aber was mir schon auch bei der ganzen Arbeit ein bisschen durch den Kopf ging, war immer auch diese Frage vor dieser Szene auch so ein bisschen zu bestehen mit dem Heft, was so einen latenten Druck ausgeübt hat. Fand das auch so eine ganz, nicht ganz unbekannte, aber doch auch wieder krasse Erfahrung, so das einfach zu merken, okay, krass, also ja, man macht hier sowas und plötzlich hat man irgendwie so komische Maßstäbe im Kopf, die auch gar nicht mehr nur inhaltlich sind, so. Und wo es gar nicht darum geht, irgendwie sich inhaltlich mit anderen Leuten irgendwie auseinanderzusetzen oder da irgendwie mitzumachen in der Diskussion, sondern tatsächlich auch nur um so ein Bestehen geht vor irgendwelchen Maßstäben, von denen ich glaube, dass sie nicht nur in meinem Kopf sind, so, sondern ich glaube, die tatsächlich auch einfach was anderes widerspiegeln.
Kannst du die ein bisschen genauer fassen?
Letztlich vielleicht die Sorge, polemischen Angriffen ausgesetzt zu sein mit dem Produkt, das man irgendwie gemeinsam geschaffen hat. Die eben nicht darauf beruhen, dass man gemeinsam in einem Raum sich was erarbeitet, weil man sich dessen bewusst ist, dass man mit seinen wie auch immer gearteten linken Positionen, jetzt mal noch gar nicht ausdifferenziert, was es bedeutet, einer ganz großen Mehrheit einfach entgegensteht. Und es eigentlich darum geht, auch sich gegenseitig so ein bisschen vielleicht zu unterstützen und gemeinsam zu diskutieren einfach so. Sondern dass es eigentlich darum geht, wer Recht hat und die nicht Recht haben, kriegen eins von Latz so. Und genau in diesem Klima irgendwie sowas zu machen, letztlich war es für mich dann am Ende so eine Empowerment-Erfahrung. So. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass tatsächlich nur Frauen in der Redaktion sind. Ja, aber das würde vielleicht auch das nochmal so ein Zusatz zu dem, was du erzählt hast, oder wo ich da auch recht geben würde, dass es so ist hier. Dass sich das irgendwie für mich jedenfalls in der Redaktionsarbeit auch wieder gespiegelt hat. So, oder in meinem persönlichen, wie ich das so wahrgenommen habe. Und ja, und würde ich vielleicht auch recht geben, das ist da noch nicht. Also das ist jetzt auch nochmal ganz persönlich meine Meinung. Ich will jetzt mal kurz auch vielleicht nicht für die Redaktion sprechen, so, dass es auch einfach vielleicht so ein bisschen noch mutiger werden könnte. Auch so maybe more thinking outside box.
Aber ich konnte in dem, was du gesagt hast, ganz vielem zustimmen, auf jeden Fall. Also gerade auch mit dem, was ich total gut fand, eben zu formulieren, dass in diesem Spannungsfeld von den zwei Begriffen Linke und Feminismus, dass wenn man Themen setzen will, dann doch auch wieder auf so eine klassisch feministischen Themen kommt, wenn man sich halt nur in dieser klassisch eng gefassten linken Szene begreift, da dafür halt eben sonst kein Raum ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Aspekt von dieser Unsicherheit, die du vorher angesprochen hast, so bestehen zu wollen, zu wissen, der Feminismus ist, oder das Thema Feminismus, Frau ist eine wahnsinnige Randerscheinung und wird halt so abgeschoben in der linken Szene. Und trotzdem ja irgendwie zu wollen, mit dem Heft trotzdem an irgendeiner Stelle da anzukommen. Ja, und dann halt sich auch immer in Bezug auf dieses dort ankommen, dort Gehör zu finden. Ja, dieser Anspruch, so groß ist eben zu zeigen, dass eben das, was man unter Feminismus versteht, eben nicht nur Randerscheinung ist und man ist so hoch der Anspruch an die verschiedenen Artikel im Heft, sei es jetzt an den einzelnen oder dann in der Zusammensetzung eben, dass eben nicht schnell so ein polemischer Vorwurf, naja, es ist halt Frauensache feministisch, nur und hat mit dem Rest nichts zu tun, dann auch nochmal da ist. Also da sozusagen eher ja als Eigenanspruch natürlich da ist, das zusammenzudenken und diese Begriffe zu füllen, wie du es formuliert hast, aber natürlich auch in so einem Wollen, man will halt irgendwie Gehör finden und irgendwie ankommen bei verschiedenen Leuten, die zumindest eine Bereitschaft haben, dafür offen zu sein und da die Kritik anzunehmen. Und das wäre auch bei dem, ich würde jetzt nicht zu viel verraten bezüglich der zweiten Ausgabe, weil es auch noch nicht alles so, noch keine endgültigen Entscheidungen gibt, aber wir hatten halt gestern unser Plenum und da ging es auch ganz stark um die Themenfindung, bei der sozusagen zwei Themen in die Finalrunde gekommen sind, zu denen halt nochmal dann gebrainstormt wurde und so, und bei der Entscheidung schon auch Argumente eine Rolle spielten. Also das eine hat sozusagen vom Titel ganz stark klassisch-feministisch suggerierenden Titel, wo halt Leute gerade dann das Argument gebracht haben, naja, das ist halt, man guckt halt irgendwie drauf und denkt, ah, Feminismus, und wenn man den zweiten Blick wagt, ins Inhaltsverzeichnis dann halt zu zeigen, es ist halt nicht nur das Klassische, was man dahinter verbindet, sondern es geht wahnsinnig darüber hinaus, ja, also dieses Gesetzsein als Frau, diese Konstruktion hat letztendlich mit so vielem zu tun, was halt in der Gesellschaft passiert und an Machtverhältnissen, die letztendlich, also ja, wie tiefgreifend das halt ist, wo der Titel und ihn zu beraten halt irgendwie ganz banal scheint, so ganz alltägliche, frauenbetreffende Titel war. Und das andere Thema wurde halt oft auch argumentiert, es scheint halt nicht feministisch an, es ist jetzt auch kein Thema, was so ein Fokus ist in der derzeitigen Linken und zu sagen, okay, wir nehmen das gerade mutig, um jetzt nicht da gleich in so eine Spar zu fallen und zu zeigen, wie viel auch dort an feministischer Perspektive rein kann. Ne? Also an dieser Diskussion, die wir da halt gestern hatten, auch ganz konkret viel von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, irgendwie aufkam in diesem Abwägen, okay, welches Thema nehmen wir für die nächste Ausgabe.
Das war sie auch schon wieder, die 70. Ausgabe von Radio Island. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen noch einen angenehmen Abend. Wenn ihr diese oder ältere Sendung von Radio Island nachhören wollt, dann schaut einfach auf www.public-ip.org vorbei. Adios!